Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Humanistischen Magazins. Heute haben wir als Themen für Sie den Neustart der HVD-Zeitschrift Diesseits und den Gerichtsprozess zum Schulfach Humanistische Lebenskunde in Nordrhein-Westfalen. Beginnen wollen wir aber mit einem runden Geburtstag. Am 8. Februar ist Hans Albert 90 Jahre alt geworden. Der Philosoph und Soziologe ist einer der Hauptvertreter des kritischen Rationalismus in Deutschland. In den 60er Jahren war er neben Karl Popper, Theodor W. Adorno und Jürgen Habermas einer der zentralen Akteure im sogenannten Positivismusstreit. Sein Hauptwerk ist der Traktat über kritische Vernunft, der 1968 erschien. Ihm liegt der Gedanke zugrunde, dass sicheres Wissen nicht möglich ist. Hans Albert ist Ehrenpräsident der Gesellschaft für kritische Philosophie in Nürnberg sowie Mitglied in den Beiräten der Giordano-Bruno-Stiftung und der Humanistischen Akademie Bayern. Mit ihm sprach der Nürnberger HVD-Vorsitzende Helmut Fink, der mit Hans Albert gut bekannt ist.
Lieber Hans Albert, ich freue mich, dass wir heute über Aufklärung und Humanismus miteinander sprechen können. Das Gespräch hat ja auch einen Anlass. 1921 bist du geboren, kannst also zurückblicken auf 90 Jahre. Wann in dieser ganzen Zeit war denn die beste Phase für Aufklärung und kritisches Denken?
Das ist die Gegenwart, möchte ich sagen, ja.
Deine Biografie heißt ja in Kontroversen verstrickt. Was waren deine Lieblingskontroversen?
Nun, meine Lieblingskontroversen, zum Beispiel der Positivismusstreit, also die Kontroverse mit Habermas und so weiter, natürlich mit Gadamer, ja.
Jürgen Habermas wird ja seit Jahren wieder verstärkt zitiert, gerade auch in kirchlichen Kreisen, das ist das Neue, nämlich zur Rolle der Religion in der modernen Gesellschaft und zum Verhältnis religiöser und säkularer Sprache. Was kann man als kritischer Rationalist dazu sagen? Ist Habermas kritisch genug und ist er rational genug?
Man kann sogar sagen, dass er sich als Hermeneutiker äußern will, dass er nicht in der Lage ist, die Position des Papstes zum Beispiel richtig zu verstehen. Er tut so, als wenn das, was in der Religion der wahre Kern ist, von einem Agnostiker, er versteht sich ja als Agnostiker, nicht verstanden werden kann und deshalb auch nicht beurteilt werden kann.
Als kritischer Rationalist würde man Wert darauf legen, dass die Position des Papstes verstanden werden kann?
Ja, natürlich. Denn sie ist ja nicht unverständlich. Wenn man die Schriften des Papstes liest, so kann man sie durchaus verstehen. Und weil man sie verstehen kann, kann man sie auch kritisieren.
Das hast du ja wiederholt getan, auch bei anderen theologischen Autoren bis in die Gegenwart hinein. Was ist dabei der Antrieb?
Mein Antrieb ist es, die religiöse Weltauffassung zu hinterfragen und zu zeigen, dass sie auf Abwege führt, dass sie weder für die Erklärung der Ereignisse in der Welt geeignet ist, noch irgendwie einen Sinn des Geschehens herausfinden kann. Denn es wird ja immer gesagt, dass die religiöse Weltauffassung das gesamte Weltgeschehen gewissermaßen als sinnvoll auffassen kann.
Hast du denn den Eindruck in den letzten Jahren und Jahrzehnten, dass die Theologen aufgeklärter werden unter dem Druck der Kritik?
Nein, den Eindruck habe ich gar nicht, denn es ist so, dass sie gewissermaßen davon sprechen, dass sie aufgeklärter sind in Wirklichkeit, aber sich an den wirklichen, echten Einwänden gegen die religiöse Weltauffassung vorbeischwindeln. Es gibt ja eine Problematik, die immer wieder auftaucht, nämlich das sogenannte Theodizee-Problem. Wie sind die Übel der Welt mit Gottes Allwissen und Gottes Güte vereinbar, nicht wahr? Das ist ein Problem, das noch nie gelöst worden ist.
Wieso hältst du es weiterhin für wichtig, dich mit den Schriften von Theologen auseinanderzusetzen? Das muss doch frustrierend sein nach Jahrzehnten.
Also für mich ist es nicht frustrierend, sondern teilweise erheiternd. Es macht mir großen Spaß, mich denen zu beschäftigen, denn die Theologie ist gewissermaßen die Disziplin, in der auf verschiedenste Weise Lösungen produziert werden, die dazu dienen sollen, gewissermaßen die menschliche Vernunft außer Kraft zu setzen.
Es gibt ja immer den Anspruch, dass der Glaube mit der menschlichen Vernunft vereinbar sein soll.
Der Glaube im alltäglichen Sinne des Wortes, dass man irgendwelche Überzeugungen hat, ist natürlich mit der menschlichen Vernunft vereinbar. Aber der Glaube an transzendente Kräfte, die also von außen her in das Weltgeschehen eingreifen, der ist meines Erachtens unvereinbar mit der menschlichen Vernunft.
Sollte man Metaphysik vermeiden?
Nein, durchaus nicht. Denn es gibt realistische Metaphysik. Es gibt eine Metaphysik, die mit der wissenschaftlichen Forschung vereinbar ist, nicht wahr? Auch Einstein hatte eine bestimmte Metaphysik, nicht wahr?
Ein Philosoph hat gesagt, er sei verliebt in die Metaphysik. Das war Immanuel Kant. Was können wir von Kant heute lernen?
Ja, von Kant können wir lernen, dass wir den Mut haben, uns unseres eigenen Verstandes zu bedienen, nicht wahr? Das ist ja das Projekt der Aufklärung. Allerdings würde ich Kant nicht in jeder Beziehung akzeptieren. Er hat zum Beispiel versucht, der Religion einen gewissen Raum innerhalb des Denkens einzuräumen, und zwar in seiner praktischen Vernunft. Und was er da gemacht hat, ist meines Erachtens nicht akzeptabel. Also, er hat sich ja explizit auch gegen den Atheismus gewandt.
Also Gott zu retten, um der Glückseligkeit willen.
Das ist nicht überzeugend. Aber habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Diese Parole von Kant möchte ich durchaus akzeptieren.
Herzlichen Dank, Hans-Albert, für dieses Gespräch.
Bitte, gern geschehen.
Humanistische Lebenskunde heißt das Schulfach des Humanistischen Verbandes. Auch der HVD-Landesverband in Nordrhein-Westfalen möchte es einführen. Doch sein Antrag ist vom Kultusministerium in Düsseldorf abgelehnt worden. Und auch vor dem Verwaltungsgericht hatte er jüngst keinen Erfolg. Hören Sie dazu einen Kommentar von Michael Bauer.
Manchmal kann man ja nur staunen, was sich so unter den Richterroben für Ansichten tummeln. Ein Beispiel dafür ist das aktuelle Urteil des Verwaltungsgerichts Düsseldorf. Dessen 18. Kammer hat nun eine Klage des HVD NRW auf Zulassung des Schulfachs Humanistische Lebenskunde abgewiesen. Das ist schon an sich verwunderlich, denn das Schulfach gibt es ja schon in Berlin und Brandenburg. Und auch in Bayern ist es als ordentliches Lehrfach anerkannt. Dass es uns Humanisten nicht leicht gemacht wird, unsere Interessen durchzusetzen, ist nun wahrlich nichts Neues. Richtig vom Hocker haut es einen daher erst bei der Begründung, die die Kammer sich ausgedacht hat. Im Kern geht es darum, dass der in NRW gesetzlich vorgeschriebene Religionsunterricht eben Religionsunterricht ist und nicht Weltanschauungsunterricht. Die Justizpressestelle verkündet dementsprechend, laut dem Urteil privilegiere, Zitat, das Grundgesetz insoweit Religionsgemeinschaften und grenze demgegenüber Weltanschauungsgemeinschaften als Einflussfaktor im Bereich öffentlicher Schulen aus. Moment, wie war das nochmal? Das Grundgesetz privilegiert Religionsgemeinschaften und grenzt Weltanschauungsgemeinschaften aus? Ich darf doch zitieren, Artikel 140 des Grundgesetzes. Den Religionsgesellschaften werden die Vereinigungen gleichgestellt, die sich die gemeinschaftliche Pflege einer Weltanschauung zur Aufgabe machen. Wie kann man denn aus diesem Satz nun interpretieren, dass Weltanschauungsgemeinschaften vom Grundgesetz ausgegrenzt werden? Ich spare mir hier die Hinweise auf die Fortentwicklung des sogenannten Staatskirchenrechts, die aktuellen Verfassungskommentierungen, die jüngste Rechtsprechung zum Beispiel des Verfassungsgerichts in Brandenburg und so weiter und so fort. Sie sind allesamt anderer Ansicht als die Düsseldorfer Richter. Dieses befremdliche Urteil lässt nur zwei Schlüsse zu. Entweder war die Kammer inkompetent oder sie hat wissentlich an den Rechtsgrundsätzen in unserem Land herumgebastelt. Es drängt sich der Verdacht auf, dass nicht etwa das Gesetz, sondern das Gericht Weltanschauungsgemeinschaften ausgrenzen und Religionsgemeinschaften privilegieren wollte. Wie auch immer, dieses Urteil ist mitsamt seiner Begründung so abwegig, dass es keinen Bestand haben wird. Ärgerlich ist es dennoch.
Es kommentierte Michael Bauer. Damit nun zu den Neuigkeiten rund um den HVD. Unsere Kurzmeldungen.
Nürnberg. Neue Kita. In der Nürnberger Gartenstadt wird dem HVD ein städtisches Grundstück in Erbpacht übertragen, um dort eine Kindertagesstätte zu errichten. Das hat der Jugendhilfeausschuss beschlossen. Der HVD freut sich über diese Entscheidung umso mehr, als die Gartenstadt eine historische Hochburg der Humanisten ist und das freigeistige Denken dort eine besonders reiche Tradition hat. Vorgesehen ist eine Kita mit 4 Krippengruppen und 2 Kindergartengruppen, zusammen knapp 100 Plätze. Frankfurt, neuer Landesverband. Ein hessischer HVD steht kurz vor der Gründung. In ihm wollen sich die bisherigen Einzelmitglieder dort in einem eigenen Landesverband zusammenschließen. Der neue Landesverband macht sich die gemeinschaftliche Pflege der humanistischen Weltanschauung und die Förderung des praktischen Humanismus zur Aufgabe. Dabei will er auch Orientierungshilfen geben und zur weiteren Humanisierung der Gesellschaft beitragen. Nach der Gründung soll ein Konzept ausgearbeitet werden, wie die Ziele und die Angebote an speziell humanistischen Dienstleistungen nach dem Vorbild anderer Landesverbände Schritt für Schritt verwirklicht werden können. Fürth, neue Jugendgruppe. Die Jugendfeier 2011 startet mit Rekordteilnehmerzahl. Knapp 60 Jugendliche aus der Metropolregion haben sich dieses Jahr angemeldet. Erstmals wird es daher auch eine Jugendfeiergruppe in Fürth geben. Die Jugendlichen wählen aus einem umfangreichen Katalog ihr individuelles Programm selbst aus, müssen dabei aber verschiedene thematische Bereiche abdecken. Ein Highlight des Programms ist die dreitägige Berlinfahrt, dieses Mal mit einem Besuch im Verteidigungsministerium. Der festliche Höhepunkt wird am 16. Juli im neuen Musiksaal der Nürnberger Sinfoniker stattfinden.
Diesseits, so heißt die Zeitschrift des Humanistischen Verbandes. Nach gut 15 Jahren wurde das Magazin komplett überarbeitet. Ein neues Layout, ein neues Konzept, ein neuer Anspruch. Die erste Ausgabe erscheint in wenigen Tagen. In Berlin bin ich nun mit dem neuen Chefredakteur der Zeitschrift verbunden, Thomas Humitsch. Hallo nach Berlin.
Hallo nach Nürnberg.
Herr Humitsch, warum überhaupt diese Veränderung?
Es geht grundsätzlich darum, dass sich Diesseits das Magazin öffnet, dass die Ausrichtung eine andere ist. Es geht also nicht mehr nur um den Verband, sondern es geht um eine stärkere Öffnung des Mediums.
Was genau ändert sich denn alles mit der neuen Ausgabe?
Es geht um ein neues Layout, da geht es vor allen Dingen um die Modernisierung. Es geht auch darum, das Diesseits-Magazin attraktiver zu machen, die Lesefreundlichkeit der Beiträge zu erhöhen. Es geht auch darum, neue Autoren zu gewinnen, wichtige oder interessante Personen aus der säkularen Szene. Sie wird auch klare Rubriken haben, die sich in Zukunft durch alle Ausgaben ziehen, sodass der Leser auch eine stärkere Orientierung hat, besser durchs Blatt blättern kann, seine Favoriten suchen kann.
Wird Diesseits damit auch politischer oder eher schöngeistig?
Ich würde vor allen Dingen sagen, Diesseits wird kontroverser. Ja, es geht darum, dass Debatten in dem Magazin Platz finden sollen. Fakten und Ansichten sollen künftig stärker gegenübergestellt werden. Es wird aber auch darum gehen, Diesseits abwechslungsreicher zu machen. Für den Leser interessanter. Es wird eine Kinder- und Familienseite geben. Es wird einen Kulturteil geben, der nicht nur die säkularen Grundbedürfnisse erfüllen soll. Das heißt, es geht auch schon darum, irgendwie auch den schönen Geist zu berühren, durchaus.
Verraten Sie uns, welche Themen Sie im aktuellen Heft aufgreifen werden?
Das Titelthema verrate ich Ihnen nicht, aber man darf gespannt sein. Es zählt stärker in die säkulare Szene rein als bisher, die Diesseits. Ich kann Ihnen aber ein bisschen was aus dem sonstigen Inhalt sagen. Es wird eine Reportage aus dem Lebenskundeunterricht geben, die mal ein bisschen hinter die Kulissen schaut, wie das funktioniert, anlässlich des 90. Geburtstages von dem Philosophen und Soziologen Hans Albert haben wir ein Interview mit ihm in der Ausgabe. Ein ehemaliger Canisius-Schüler blickt zurück auf ein Jahr der Erschütterungen, was durchaus auch uns Anhängern der Reformpädagogik zu denken geben muss. Und wir werden auch einen Beitrag haben zum Auswärtigen Amt und der Verfolgung humanistischer Immigranten. Das nur so ein kleiner Ausschnitt.
Welche Rolle wird das Internet bei der Neugestaltung von Diesseits spielen?
Das Internet wird eine ganz entscheidende Rolle spielen. Es wird ein Online-Magazin zum Printmagazin geben, unter www.diesseits.de künftig erreichbar. Wird mit dem Erscheinen der ersten Ausgabe freigeschaltet und dort sollen vor allen Dingen die Themen, die im Heft angesprochen werden, vertieft werden und Debatten weitergeführt werden.
Kann man ein Probeheft bestellen?
Natürlich kann man ein Probeheft bestellen. Wer Interesse hat, kann einfach eine kleine E-Mail schicken mit der Bitte um ein Probeheft an abo@diesseits.de. Die wird umgehend bearbeitet und dann senden wir das Probeheft selbstverständlich zu.
Das war der Chefredakteur der Zeitschrift Diesseits, Thomas Humitsch, in Berlin. Meine Damen und Herren, damit sind wir am Ende unserer Sendung angekommen. Alle Beiträge stehen wie immer auf der Internetseite www.hvd-nürnberg.de als Podcast zum Download und Nachhören bereit. Dort finden Sie auch unsere aktuellen Veranstaltungshinweise. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal am 22. Mai um 6:30 Uhr auf Bayern 2.